Hier ist CB-Funk, der Computerbiz-Podcast. Herzlich willkommen zur 176. Episode mit Fabian und Jan. Hallo Fabian.
Hey, hallo.
Großartig. Du hast gerade das Fenster zugemacht. Du bist nämlich in der alten Heimat, damit wir nachher die Kampfjets nicht allzu laut hören. Wer uns schon seit knapp 3 Jahren zuhört, der kann sich daran erinnern, was da in der Vergangenheit immer mal vorgefallen ist, wenn du in der Gegend gewesen bist. Worüber reden wir heute? Über den Test der Intel Arc Pro B70 in Spielen. Denn warum interessiert uns das? Das ist ja eine professionelle AI-Workstation-Grafikkarte. Nun ja, sie nutzt die gleiche Chip-Architektur, die möglicherweise vermutlich eine Arc B770 bekommen hätte. Darüber sprechen wir. Wir sprechen über die viel bessere neue alte Grafikkarte am Markt, denn sie ist zurück. Die RTX 3060 mit 12 GB kann man jetzt wieder kaufen. Für was? Hört er dann gleich. Auf jeden Fall ist sie günstiger als RX 9000, denn da sollen jetzt auch in naher Zukunft die Preise steigen. Also schnell kaufen. Ja, schnell. GTA 6, Stichwort schnell kaufen, ja, lässt sich vorbestellen seit letzter Woche und wird anscheinend auch zu Genüge genutzt. Erscheint es dann wirklich noch 2026, Fabian?
Oh.
Nächste Woche gibt es ein Community-Benchmark zu Assassin's Creed Black Flag Resynced. Da haben wir noch ein paar Fragen an euch. Und wir gucken auf das Community-Feedback zur Steam Machine. Und ich habe jetzt auch eine, Fabian.
Ja.
Ich habe eine hier.
Nein, doch.
Ja, also, viele Themen. Lass uns anfangen. Auf geht's. So, Fabian, haben wir das Wochenende überstanden.
Oh.
Aber, ja, es war haarig. Berlin wartet jetzt auf den Regen. Den hatten ja gefühlt alle schon in Deutschland. Und hier sieht es so aus, als wird bis auf ein paar Tropfen wieder alles vorbeiziehen. Aber der Titel trockenstes Bundesland zusammen mit Brandenburg, der will sich natürlich verdient werden. Ja, also wir arbeiten hier hart daran.
War das nicht mal ein Sumpf, Berlin? Wie war das?
So leben ja, will? Und hier war auch mal 150 Meter Eis oder so, ne? Aber das ist lange her. Intel Arc Pro B70 und Intel Arc Pro B65 sind ja zwei neue professionelle KI-Workstation-Grafikkarten von Intel auf Basis des großen Battlemage-Chips BMG G31. Komm, jetzt bin ich wieder im falschen Tab
unterwegs. G31, ja.
Im Vergleich zum BMG G21, der auf Arc B580 und Arc B570 seit Ende 24 verfügbar ist.
Mhm.
Und ja, da gab es ja immer wieder Gerüchte, eingestellt, nicht eingestellt, kommt als Arc B77 und B57, kommt nicht, kommt doch. Jetzt wissen wir nicht, aber wir gehen davon aus, dass die großen Gaming-Grafikkarten nicht kommen werden auf Basis dieses Chips, aber es gibt jetzt eben die beiden KI-Workstation-Grafikkarten und da hat unser lieber Leser, oh Gott, MVS oder MSV? Ich glaube, es ist MSV. Der hat uns neulich, das ist Wolfgang, angeboten, eine Intel Arc Pro B70 im Referenzdesign, im blauer Referenzdesign zu schicken, dass wir uns die mal angucken können. Da hat Wolfgang nicht Nein gesagt, sondern Ja. Und eine Woche später hat sich dann aber auch noch Intel gemeldet und hatte uns dann auch ein Testmuster angeboten. Und was ist dabei rausgekommen, wenn wir erstmal uns ansehen, wie sie in Spielen abschneidet und was lässt sich darauf auf die nicht erschienene Arc B77 schließen, Fabian? Steige direkt voll ein, muss jetzt alles beantworten in einem Satz.
Wolfgang hat die Grafikkarte getestet in WQHD und in UWQHD. Fangen wir mal in WQHD an mit Rasterizer-Last. Da landen wir bei, ja, das ist jetzt wieder im luftleeren Raum relativ nichts sagen, da landen wir bei 59 FPS. Wie ordnet sich das ein gegenüber anderen Grafikkarten? Wir haben die Arc B580, also Intels stärkste, wenn man so möchte, offizielle Gaming-Grafikkarte, die ja Ende 24 erschienen ist.
Ja, und mit 12 GB.
Genau, und gegenüber dieser Grafikkarte ist die Arc Pro B70 mit ihren 32 GB, was jetzt hier in WQHD jetzt nicht die Welt machen sollte, 34% schneller. Damit landet sie... Was?
Ja, ich will meiner nächsten Frage nur schon mal. Ich möchte
damit
den Spannungsbogen
landet
legen.
Sie ganz knapp hinter einer GeForce RTX 5060 Ti mit 16 GB und einer Radeon RX 9060 XT mit 16 GB. Wenn wir jetzt mal auch das höchste gehen, was Wolfgang hier getestet hat, also UWQHD Ultrawide mit Raytracing.
Ja.
Dann landen wir ja immer noch in etwa auf diesem Niveau. Wir sind 7% schneller als besagte Radeon, aber 2% langsamer als die 5060 Ti. Also wir bewegen uns nicht weg, wir kommen nicht von der Stelle. Auch in einer höheren Auflösung können wir diese Grafikkarten nicht wirklich hinter uns lassen, auch wenn ein ganz bisschen zugelegt wird. Mhm. Und naja, jetzt sind wir, wie gesagt, 34% schneller als die B580. Wenn wir uns aber mal den Chip anschauen.
Ja, weil das klingt ja eigentlich, also ich meine 34%, ne, wenn man sagt, okay, das ist die 580, ist die bisher schnellste, die B70, also potenziell eine Arc B77, die ist jetzt 34-35% schneller, das ist ja schon ein Sprung. Aber ja, gucken wir mal auf den Chip, der dahinter steckt.
Der BMG G31, der hat 32, nee, jetzt darf ich ja auch nicht mehr Che-Cores sagen, ne? Wie nennen wir das denn jetzt? XE-Cores einfach. Der hat 32 XE-Cores und das sind 12 XE-Cores mehr als bei der ARC B580, die kommt auf 20. Das heißt, wir haben ja eigentlich gut 50% mehr, also sogar mehr als 50% mehr Ausführungseinheiten, resultiert aber nur in 34% mehr FPS und wir sind hier noch wahrlich in keinem Szenario, wo die Spieler eigentlich ein Problem haben, das auch irgendwie auf die Straße zu bringen. Mhm. Aber es, also, dass die 5090 nicht skaliert, ganz oben raus, okay, aber wir sind hier in einem Bereich der 60er-Klasse, wo eigentlich noch eine Superskalierung möglich ist. Mhm. Das schafft die ARC B.
Ja, und der Takt liegt ja auch ein bisschen höher laut Datenblatt, obwohl der Chip deutlich breiter ist, über 50% breiter liegt auch der Takt höher, sodass, wenn man das mal ganz stumpf ausrechnet auf dem Datenblatt, da 67% mehr Leistung stehen.
Bei den T-Flops, das, ja.
Ja, wenn dann da nur 34% bei rumkommen, dann ist das natürlich underwhelming, ja, eine Enttäuschung. Liegt möglicherweise und höchstwahrscheinlich auch daran, dass dieses Referenzdesign es nicht erlaubt, die TDP von 230 Watt einzustellen, anzuheben. Und 230 Watt sind eben nur, jetzt muss ich mal gucken, 190 40. Hat die kleinere, ne? Da sind eben nur 40 Watt mehr, als die B580 verbraucht oder aufnehmen darf. Und das ist halt ein sehr kleiner Sprung, kleiner als 25%. Ja, das ist auch so die einzige, wir haben im Titel haben wir geschrieben, so schnell wäre die B77 mindestens gewesen, weil sie wäre, wenn Intel überhaupt jemals darüber nachgedacht hat, sie zu bringen auf Basis dieses Chips, sicherlich mit einer höheren TDP und damit mit höheren Taktraten gekommen. Und dann wären noch ein paar Prozent hinten rausgekommen, hätte der Effizienz, auf die kommen wir gleich noch zu sprechen, aber mit Sicherheit nicht geholfen.
Nein.
Und ja, also okay, da passiert halt nicht viel. Und zwar am Ende so wenig, dass ich mich jetzt frage, ob Intel wirklich überlegt hat, die B77 auf Basis dieses Chips zu bringen, was ja letztes Jahr immer wieder Gerücht gewesen ist. Oder ob nicht Intel letztes Jahr schon klar gewesen ist, dass sie den BMG G31 in dieser Form dann doch noch zu Ende entwickeln oder in die Serienfertigung überführen, um ihn eben auf eine professionelle Grafikkarte zu packen, die dann mit mehr Speicher am breiteren Interface, denn sie hat ja ein 256-Bit-Interface statt 192-Bit auf der B580 eben für KI-Workloads ausgelegt zu werden. Oder ob die Sache, beziehungsweise dass halt die Idee, eine größere Gaming-Battlemage-Grafikkarte zu bringen, schon gestorben ist, als es, ich glaube, schon 24 hieß. Das, da gab es immer die Gerüchte, dass der große Chip so einen riesen Cache bekommen wird. Und davon ist ja hier jetzt nichts mehr zu sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie damals gemerkt haben, entweder, dass das mit dem Cache auch nicht funktioniert oder der Chip wird noch viel größer. Wir können einfach ja ökonomisch oder technisch keinen Battlemage-Chip größeren auf die Beine stellen, der dann einen Riesensprung macht, den wir dem Nutzer für deutlich mehr Geld dann verkaufen können.
Also, ja. Um mal kurz den Cache vielleicht konkret zu benennen, Level 3 ja. Cache haben die beide nicht. Es ist also, wenn man so möchte, so aufgebaut wie Nvidia mit nur Level 1, Level 2. Aber die ARC B580, die kommt schon auf 18 Megabyte. Und bei der ARC Pro B70 sind es dann eben 24 Megabyte. Also es ist weniger mehr Cache, als es das Plus an Ausführungseinheiten eigentlich andeuten würde.
Aber mehr als TDP-Wachstum.
Ja. Im Endeffekt haben wir hier also so eine Art umgekehrten Infinity-Cache.
Ja, und auch die Speicherbandbreite, also dadurch, dass das Interface ja nur von 192 auf 256 Bit um 64 Bit anwächst und der Speicher als solches gleich schnell geblieben ist, wächst eben auch nur um ein Drittel. Also auch das ist hinter dem Einheitenwachstum zurückgeblieben. Ja, lass uns noch einen Aspekt anbringen. Intel verkauft es, das ist ja eine professionelle Grafikkarte für KI-Workloads, die auch im Verbund genutzt werden kann. Zum UVP von, ich glaube, 949 US-Dollar, richtig. Und das resultiert aktuell in Deutschland in Preisen ab 1200 Euro. Das macht natürlich das ganze Thema, also die kauft sich kein Mensch jetzt, um damit zu spielen, es sei denn, man ist Sammler-Enthusiast.
Geisteskrank.
Sammelnder Enthusiast, geisteskrank oder war nicht Herr seiner Sinne, als man shoppen war. Das kann man dem, der Grafikkarte jetzt halt in dem Zusammenhang eigentlich auch nicht ankreiden, ne? Weil es ist halt keine Gaming-Grafikkarte, aber man sieht halt an den Ergebnissen und auch wenn man auf den Chip guckt, das können wir jetzt ja nochmal machen, es wäre Intel halt einfach auch, was hätten sie machen sollen, ja? Also die Vergleichskandidaten, die du gerade genannt hast, die kosten ja deutlich weniger, auch im aktuell komplett aufgeheizten Marktumfeld. Ja, also eine RTX 5080, die wesentlich schneller ist, gibt es ab 1150 Euro und die von dir genannte 9060 XT 16 GB, da muss ich gerade nochmal gucken, wo liegt die gerade bei den Deals, die gibt es Bestpreis für um die 400. Das war Intel einfach nicht möglich, die so zu bringen, auch wenn sie auf einer ARC B77 sicherlich nicht 32 GB, sondern nur 16 GB Speicher ans Interface geknallt hätten, denn der Chip ist halt einfach riesig.
Ja, also wir haben hier tatsächlich 368 Quadratmillimeter Die Size, also Chipfläche, die entsprechend bezahlt werden müssen bei TSMC. Es ist ein 5-Nanometer-Prozess, also irgendeiner der gefühlt 505-Nanometer-Prozesse. Und was wird auch in einem 5-Nanometer-Prozess, in einem der, jetzt wird ja die Frage, welche, gut, hier ist es 4N, das wissen wir, hergestellt, die in GeForce 5060 Ti. Das ist in dem Fall der GB206.
Wir hatten eben kleinste Battlemage Blackwell Chip.
Wir hatten eben den Vergleich in den Diagramm. Die 5060 Ti ist ein ganz, ganz, ganz kleines bisschen schneller als die ARC B70 in der Gaming-Last. Aber der Chip ist nur 180 Quadratmillimeter groß. Also der ist halb so groß. Also sogar ein bisschen kleiner als halb so groß. Und er kommt auf die gleiche Leistung. Und Intel hat hier im Endeffekt die doppelten Kosten für diesen Chip bei TSMC. Gut, sie werden offensichtlich weniger in die Entwicklung investiert haben als Nvidia. Vielleicht haben sie es damit wieder reingeholt.
Ja, weil man kauft ja Wafer. Dann sicherlich noch den Prozess. Aber wenn man im gleichen Prozess, vielleicht ist 4N dann noch eine Ecke teurer, weil es halt so heißt und optimiert ist. Aber Intel kriegt die Hälfte an Chips auf einen Wafer. Ja. Jetzt muss man noch Verschnitt angucken, ne? Aber wahrscheinlich ist es nicht, ist es sogar weniger als die Hälfte, weil am Rand dann halt mehr Chips rausfallen. Chips
immer mehr
Und erstens der Verschnitt am Rand, die Wafer sind ja immer kreisrund, und zweitens ist der Ausschuss auch noch höher, weil wenn ich genauso viele defekte Stellen auf dem Wafer habe wie auf dem Wafer, der kleinere Chips hat, erwischt es am Ende halt einen größeren Anteil an Chips, die ich nicht mehr verwenden kann.
Es erwischt eventuell einen kleineren Anteil an Chips, aber die machen mehr Fläche aus. Das heißt, ich habe mehr ungenutzte Wafer-Fläche am Ende.
Gut, also es ist eine Lose-Lose-Lose-Situation im Vergleich zu GB206.
Damit haben wir das Thema Intel Arc eigentlich zusammengeführt.
Nein, also es war ja eine spannende Fragestellung.
Ja.
Wie schnell wäre es gewesen? Und ja, eine B77 wäre noch eine Ecke schneller gewesen, weil sie hätte mit Sicherheit eine höhere TDP gehabt, damit höhere Taktraten, sie hätte auch nur die Hälfte an Speicher gehabt, damit hätte sie weniger der TDP für den Speicher aufgewendet und noch ein bisschen höher takten können.
Und der Speicher ist ja aktuell auch einer der größten Preistreiber bei den Grafikkarten.
Ja, und trotzdem sieht man, warum diese Grafikkarte nicht gekommen ist, weil sie Intel extrem viel Subventionen abverlangt hätte, höchstwahrscheinlich, um einen Preis aufrufen zu können, der den Kauf gerechtfertigt hätte.
Und man muss dann ja nochmal dazu sagen, nur weil diese Grafikkarte jetzt bei dieser Rohleistung, wenn man so möchte, wobei da ist ja schon das Upsampling mit drin, aber noch nicht bildqualitätsbereinigt mit drin, nur weil diese Grafikkarte diese Leistung auf dem Niveau einer 5060 oder 9060 XT erreicht, heißt es ja nicht, dass sie auch bei einem gleichen Preis äquivalent attraktiv wäre. Also das Feature-Paket ist ja nochmal ein ganz anderes, bestehend aus Treibern, Upsampling, Frame Generation,
Ja, und da hätten wir jetzt in der Vergangenheit meistens noch gesagt, na ja, aber immerhin ist ja XCSS, Access, besser als FSR. Aber das hat sich dieses Jahr mit FSR 4 und 4.1 auf den neuen Karten und inzwischen auch mit FSR 4 auf RDNA 3, also RX 7000, hat sich das ja auch geändert. Ja. Deswegen muss man jetzt auch im Vergleich zu AMD sagen, und die 9060 XT für 400 Euro, also klar ist jetzt sowieso kostet nur ein Drittel als die Arc Pro B70, wo hätten sie die platzieren sollen? Also sie hätten sie ja darunter platzieren müssen, die Radeon RX 9060 XT hat auch 16 GB, sie ist annähernd gleich schnell, aber sie hat das bessere Feature-Set. Wo wollte Intel dahin? Mit einer Gaming-Grafikkarte. Ja. Und das war halt einfach nicht abzubilden. Deswegen, ja, ich glaube, sie haben schon dran entwickelt. Ich denke, die Gerüchte kamen nicht von ungefähr mit diesem riesen Cash, dass sie da irgendwie was, ja, den Bottleneck lösen, der dafür sorgt, dass sie die Architektur nicht ausgelastet bekommen. Oder, ja, dass sie das die Skalierung halt so unterdurchschnittlich ist, 60% oder 67% mehr Teraflops auf Basis von über 50% mehr Einheiten und es kommen halt nur ein Drittel mehr Leistung
bei rum. Es hätte halt sein können, wenn man das Teil jetzt in UHD testet und dann wahrscheinlich am besten noch Upsampling ausschaltet, sondern so Spielereien wie Downsampling nutzt, dass man quasi in 8K rendert. Vielleicht wäre die Auslastung dann besser geworden, aber abgesehen davon, dass das halt komplett praxisfern und irrelevant ist in der heutigen Gaming-Situation, fehlt dann trotzdem die Rohleistung, um das noch irgendwie sinnvoll auf die Beine zu bekommen. Also im Endeffekt leidet die Grafikkarte in einer verstärkten Form an den Problemen, die zuletzt AMDs GCN-Architektur hatte, bevor sie auf RDNA gewechselt sind. Und ich weiß auch nicht, wo Intel damit jetzt ehrlich gesagt hin will in der...
Genau, also mit dem großen Chip jetzt erstmal nicht in Gaming-PCs, auch wenn das Marktumfeld, ich meine, auch da nochmal, ne, die Preise sind gerade derart hoch und nie war die Chance besser, eine teuer zu produzierende, relativ langsame Grafikkarte besser an den Mann zu bringen und an die Frau als jetzt, aber es funktioniert halt trotzdem nicht, deswegen gibt es sie nicht. Gut, wir können ja noch mal ein Wort zu AI-Fähigkeit. Da hat Wolfgang ein paar Sachen gemacht. Letztendlich auf Basis der Procyon AI Benchmark Suite von UL Solutions, die auch den 3D-Mark und so weiter und so fort und den PC-Mark machen. Und da sieht man schon, dass die Grafikkarte im Vergleich zu einer in Spielen gleich schnellen 5060 Ti oder 9060 XT entweder gut mithält oder doch weit vorne liegen kann. Ich meine, das ist auch wieder, am Ende, dann kommt natürlich wieder CUDA um die Ecke und das ganze TensorRT und es sind so viele AI-Anwendungen auf Nvidia optimiert oder laufen am Ende in der Cloud auf Nvidia, deswegen würden Entwickler auch nie auf die Idee kommen, was anderes zu nutzen, außer das. Aber ja, es gibt den Use Case, dass ich eine Grafikkarte mit dieser GPU mit 32 GB VRAM, der ja oftmals darüber entscheidet, ob was läuft oder nicht, im AI-Umfeld, gerade wenn es halt um die Large Language Models geht, ob die jetzt da reinpassen oder nicht.
Ja, also Large wird da noch nicht reinpassen.
Ja, es gibt die Anwendungsszenarien, für 1200 Euro kriegt man auch keine andere Grafikkarte mit 32 GB, die, wie heißt sie?
Wie teuer ist die 9070 mit 32, wie auch immer das Ding heißt?
Ja, genau, das meinte ich ja gerade, ja, kostet 1450, also ist aber auch nicht so weit weg, ne? Aber dann ist es AMD und da... Ja, da stecke ich jetzt auch wieder nicht so drin. Es ist halt dann wieder eine extreme Detailfrage, ob ich dann mit dem Software-Stack von Nvidia, also ROG M, besser zurechtkomme oder mit dem, was Intel inzwischen auf die Beine gestellt hat.
AMD meintest du, ist ROG.
Ja.
Aber genau, also wenn man 32 GB bei Nvidia möchte, spätestens dann ist man halt um Welten teurer unterwegs.
Ne? Ja. Und Ja, wir haben hier halt das ein oder den einen oder anderen Benchmark, wo die Karte da ganz, ganz gut abschneidet. Bei der Leistungsaufnahme gibt es ja noch so ein Kuriosum. Also sie ist natürlich in Spielen hochgradig ineffizient. Also sie braucht mehr als die Konkurrenz und ist lang, naja, ist gleich schnell. So. Und sie ist damit auch ineffizienter. Lass mich nochmal hier. Das ist ja wieder ein unfassbar umfassender Test. Ein langes Inhaltsverzeichnis. Ja, sie ist halt. Also nur die ERK 7600 ist im aktuellen Parcours ineffizienter als und die B580. Also sie ist immerhin effizienter als die B580, aber ansonsten ist alles andere, was im Parcours zu finden ist,
Aber
ist
das wundert mich ja
effizienter
schon, wie
gemessen.
schafft sie das? Ach so, weil sie die, ja klar, weil die Leistungsaufnahme so hart begrenzt ist, ist sie ein bisschen
Genau,
effizienter, ja,
ja.
okay.
Also die Workstation-Version mit BMW G31 ist, die profitiert definitiv im Vergleich zu B580 davon, dass es eine Workstation-Grafikkarte ist, die nicht auf die letzten
Ja.
150, 200 MHz
Haben
Takt
wir
ausgelegt worden ist.
erwähnt, dass wir das Ding nicht übertakten können, weil das die Variante, also das
Ja.
Referenzdesign von Intel, das wir da haben, das einfach nicht erst
Genau,
unterstützt?
also da sagt der Treiber, hier sind die Regler, aber sie sind grau. Das soll nicht passieren. Es gibt da Custom Designs. Ich glaube, es gibt drei oder vier in Deutschland zu kaufen ab 1200 €. Da geht das dann. Da kann man die TDP und auch die Taktraten, also mit manuell OC, dann noch nach oben treiben. Jetzt haben wir über Effizienz gesprochen, was wirklich auch interessant ist, und ich kann mich da auch nicht dran erinnern. Also wir hatten in der Vergangenheit ja schon Grafikkarten, die, wenn man sie nachgemessen hat, die Spezifikationen ihrer stromzuleitenden Schnittstellen gerissen haben. Ich erinnere mich da auch ganz prominent an die, oh, wie hieß sie, Radeon R9295 X2,
Ach
dieses
Gott.
Dual-Hawaii-Ding, war das nicht so, die doch viel mehr aufgenommen hat, als sie durfte. Aber zumindest nicht auf dem Datenblatt. Aber bei der ARC Pro B70, wenn ich da die 230 Watt nehme und dann die 150 Watt über den einen 8-Pin-Stromstecker plus 75 Watt über den PCI Express-Slot zusammenrechne, komme ich noch auf 225 Watt. Das finde ich wirklich auch kurios. Also die reißt auf dem Datenblatt die offiziellen Specs um 5 Watt. Geht die Welt jetzt nicht von unter? Wir haben ja auch einen guten 8-Pin-Anschluss. Aber wir haben ja jetzt auch wieder bei den Radeons letztes Jahr bei den Custom Designs das ein oder andere Modell gesehen, wo dann Doppel-8-Pin dran ist. Und dann rechnet man ja immer 2 mal 150 gleich 300 und plus das war's, 400 Watt TDP, wie kann das sein? Nee, das wird dann ja nur gemacht, weil 5 Watt fehlen.
Ja,
Und OC.
also zum einen weiß ich gar nicht, ob es nur 5 Watt sind, weil gibt es nicht diese Geschichte, dass über den PCI-Slot nicht alle 75 Watt mit 12 Volt
Ja, dann
abgerührt, also
66 und so
ja,
weiter und
keine
so
Ahnung.
fort.
Zum anderen, man hätte ja noch einen 6-Pin oder zwei 6-Pins, aber ja, ist auch so, ist auch ein bisschen
Ja,
arg,
ich
ne?
wollte nur sagen, es gibt halt Grafikkarten, die sehen aus wie 400 Watt Monster, sind sie aber gar nicht, haben aber trotzdem das mehr an den doppelten Anschluss oder einen zweiten Kabelanschluss,
Ja.
weil sie sonst out of spec sind. Und hier,
Man hätte auch den 12 Volt V. Nee, wie, oh
wollte man
Gott, ich krieg's
vielleicht,
nicht hin. 12
ja.
Volt zweimal, nee, 4x6, 2x6, oh Gott, ich
12
kann
Volt,
da
2 mal
keinen
6. Ja.
High Power Multiflame Generation Anschluss verbauen können.
Sowas, was haben wir jetzt gelernt heute? Oder mit durch den Test, der gut ankommt und auch eine schöne theoretische Betrachtung einer potenziellen ARC B77, wie schnell sie denn mindestens gewesen wäre mit extrem niedriger TDP und Taktraten. Ja, es zeigt halt, warum es die nicht gibt.
Ja, im
Das
Endeffekt.
Punkt. Schade drum.
Es ist halt die Frage, was bei Intel dann überhaupt in Sachen Gaming-Grafikkarten noch passieren kann und wird. Ich meine, mit der aktuellen Situation, die wir da ja den extremen Fokus auf Rechenzentren und auf AI haben, weiß ich gar nicht, inwiefern da überhaupt in irgendeiner Art und Weise Druck besteht mit, wie hätte die nächste Generation geheißen, Celestial, ne?
Ja, das wäre ja Xe3 basiert gewesen, was wir jetzt ja aktuell in den Panther Lake IGPUs sehen, was ja da extrem gut performt.
Zumindest in
Also
dieser kleinen
nie dagewesen das
Skalierung, ne?
Leistungsniveau, auch TDP normiert gegenüber dem, was AMD zu bieten hat mit RDNA 3.5, mit RDNA 3. Aber klar, Lunar Lake war auch schon gut als IGPU-Grafikeinheit.
Ja, wann kriege ich das denn als ARC 77?
Ja, wahrscheinlich nicht. Da gibt
Ja.
es nämlich überhaupt keine handfesten Details.
Ja.
Ja, das wollte ich ja nur, genau, das wollte
Genau.
ich. Ja, also gibt es keine Gerüchte dazu, dass es da irgendwas geben wird. Dann soll ja Drude kommen.
Ich hatte
Ja.
Ich war ja zur Vorstellung der B70 bei Intel auf dem Event damals.
Ach ja, das war ja, wo du in New York warst.
In New York, genau. Ich habe mich
gerade gefragt, wann haben Sie das eigentlich vorgestellt? Ein paar Wochen vor der Computex.
Ja, und da habe ich den armen Intel-Manager vor Ort, der mir irgendwas von AI erzählen wollte, der die ganze Zeit genervt,
ach, ja,
indem ich ihn gefragt habe, ja, und was ist mit Gaming? Und er meinte dann, irgendwann habe ich ihm entlockt, Intel hätte im Bereich diskreter Gaming-Grafikkarten weiterhin noch Ambitionen.
Ja.
Was natürlich sehr viel heißen kann. Aber ja.
Ja. Ich glaube, wir alle haben extrem viele Ambitionen in extrem vielen Lebensbereichen. ja, also ich will jetzt ja auch nicht wieder hier also eine Grabesstimmung, also ich, enden wir doch so. Intel hat definitiv sich richtig entschieden, die Arc B77 nicht auf den Markt zu bringen.
Ja, also so. Nicht als,
und ich rechne es Intel, da können wir auch mal drüber reden, ja hoch an, dass sie dann selber am Ende noch Arc Pro B70 bemustert haben, auch wenn die Ansage unsererseits ganz klar war, wir gucken uns an, wie schnell, also wir gucken uns auf Basis der KI Workstation Grafikkarte für 1.200 € mit reduzierter TDP an, wie das in Spielen gewesen wäre. Ja, also sie haben sich da wirklich nicht versteckt.
Ja.
Die hätten das auch gar nicht rausschicken müssen. Dann hätten wir nur mit dem Muster von unserem lieben Community-Mitglied. Vielen, vielen Dank nochmal, MSV, da die Tests gemacht. Aber nein, Intel hat es halt auch offiziell dann noch unterstützt. Und da gibt es auch ganz andere Fälle.
Aber also, übrigens mit genau dem gleichen Founders-Modell. Wie heißt es bei Intel?
Ja.
Referenzkarte, blablub. Ja. Also auch die können wir leider nicht übertakten.
Ja, und jetzt, ja, ich meine, da kommen dann noch 10%, 12%, 13% vielleicht bei rum. Aber dann ist sie auch jetzt nicht konkurrenzfähig.
Nee, also ich denke, das war ja im Vorfeld des Tests klar, dass das nur akademisches Interesse ist. Ne? Also dass das sie auch mit höherer Leistungsaufnahme und höherem Takt nicht attraktiv wäre, das ist nicht zu hinterfragen, aber ja.
Also gebt uns einen Daumen und ein Like für den Artikel. Überall, wo wir euch über den Weg fliegen, in Zeiten von KI und KI-Zusammenfassung, ist das doch ein Mehrwert als je zuvor. Und ja, folgt uns gerne auf Google, das kann man ja auch mal erwähnen. Ja, ihr habt die Möglichkeit, uns als präferierte Quelle auf Google hinzuzufügen. Der bevorzugte Quelle heißt es, glaube ich, im Deutschen. Ist ganz schön, wenn ihr was googelt, dann seht ihr unsere Suchergebnisse häufiger. Und der Leumund sagt, wenn das viele machen, dann wird die Seite grundsätzlich bei Google vielleicht ein bisschen höher eingestuft. Macht es doch einfach mal. Auch wenn ihr Google gar nicht nutzt, ihr habt doch alle einen Google-Account. einrichten und uns helfen. Ja, es ist wild, 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 wild. Kommen wir zum zweiten Thema, Fabian. Es gab Gerüchte ohne Ende. Neulich hieß es dann, hier Manly, ist aus einem chinesischen Hersteller oder aus Taiwan, ich glaube aus China, die haben eine neue RTX 3060 12 GB auf ihrer Webseite. Also geht's jetzt los, die kommt wieder auf den Markt. Offiziell war sie ja nie weg. Du hast letztes Jahr sie ja auch immer noch empfohlen als die günstigste oder die beste Einsteiger-Grafikkarte.
Haben wir das noch so weit getragen, bis in den Herbst?
Ja, bis nach dem Sommer. Und dann war plötzlich Ende.
Ja.
Da gab es für unter 300 € eine RTX 3060 12 GB mit dem aktuellen Feature-Set von Nvidia mit Ausnahme von Frame Generation.
Die war aber damals nicht bei nur knapp unter 300 €, sondern ich glaube, die war im Bereich 240, 250, kann das sein?
Ja, 250 hat sie letzten Sommer gekostet. Ja, 250, 260, und dann ging sie ein bisschen hoch und dann irgendwann sagtest du mal im Podcast im vierten Quartal, die gibt's ja gar nicht mehr. Und quasi direkt darauf kamen die Gerüchte geurteilt, Nvidia, nein, Gerüchte besagt, die kommt wieder. Und dann hat ja Jensen zu CES auf einer Keynote oder in dieser Q&A-Session im Nachgang der Keynote hat doch irgendwie einer gesagt, wie wäre es denn der aktuell schwierigen Situation mit älteren Grafikkarten? Und er hat gesagt, das ist eine ganz tolle Idee, die nehmen wir mal mit. Und naja, gut, jetzt sollte ja auch eine 5050 mit 9 GB kommen. Da habe ich jetzt vorhin wieder gelesen, die kommt wohl nicht mehr. Also man weiß ja nie, was ist dahinter, was versteckt dahinter, ist es wirklich so, was versagt, was hat nie gestimmt. Aber in dem Fall habe ich wirklich, und das ist auch wieder schön, ich habe jetzt alle paar Tage zuletzt in den Preisvergleich geguckt bei uns, was ja Geizhals ist, also für den deutschen Online-Markt spricht, ob es die 3060 wieder gibt. Und das habe ich auch am Montagvormittag wieder gemacht und war ganz verblüfft, als ich gesehen habe, die 3060 von Asus in einer Dual-Variante, die V2 heißt, weil man denkt, oh, die ist neu. Nee, die gab es aber früher auch schon. Also es ist 1:1 das Modell, was man im letzten Sommer schon für 260 € kaufen konnte. die gibt es jetzt wieder bei ganz vielen Händlern zum gleichen Preis von 333,64 Euro. Da habe ich eine News zugemacht, war überall verlinkt auf uns, hat, glaube ich, kein Schwein. Weil klar, man kann es ja auch selber sehen, dass es im Handel ist. Aber gut, zurück zum Thema 333,64 Euro. Ich glaube vorhin, ich gucke nochmal nach, waren es 333 Euro 0 Cent bei Alternate. Das ist jetzt erstmal so, wie wir es vermutet haben, viel zu viel Geld für diese Grafikkarte. Denn es gibt eine schnellere 5050 mit 8 GB für 260 Euro und eine noch viel schnellere 5060 mit nur 8 GB für knapp unter 300 Euro. Und ja, beide haben nur 8 GB, das heißt, die 12 GB gibt es nur bei der 3060 Comeback Edition.
Ja.
Sollte man die jetzt kaufen, Fabian? Du hast doch immer gesagt, guck mal, hier 12 GB, bester Einstieg.
Das war zu einem Preis von 250 Euro, du.
Jetzt sind okay, wir da, ich will es ja gerade von dir hören.
Genau.
Hat sich deine Einschätzung geändert?
Ja, also es steht und fällt immer mit dem Preis, das Ding. Das hat halt sowieso das Problem natürlich, dass es dieser olle Samsung-Prozess ist, das heißt, effizient ist diese Grafikkarte sowieso nicht. Dann hat sie kein Frame Generation und natürlich auch kein Multi- oder Dynamic Frame Generation, offensichtlich. Und sie kann natürlich DLSS 4.5, aber sie tut sich damit den neueren DLSS-Modi, also was das Upsampling, Upscaling angeht, ein bisschen schwerer als Ada und Blackwell. Heißt jetzt nicht, dass es auf der Grafikkarte nicht läuft, aber man hat halt einen kleineren FPS-Boost. Das heißt, man merkt da inzwischen schon, dass die Architektur nicht mehr auf der Höhe der Zeit ist. Damit, und du hast die Leistung schon angesprochen, um das jetzt mal Wolfgang hat, wir haben jetzt leider hier gerade nur die Full-HD-Benchmarks, wo wir auf die Full-HD-Debatte kommen wir gleich nochmal tatsächlich. Aber auch an der Stelle wieder gesagt, ist natürlich unsinnig, so eine Grafikkarte in Full-HD zu nutzen, selbst bei dem Leistungsniveau, weil man versaut sich damit selber die Bildqualität, auch auf dem Leistungsniveau am besten den UHD-Monitor hinstellen und dann DLSS Ultra-Performance nutzen und dann hast du auch mit der RTX 3060 ein besseres Bild als mit einer RTX 5090 am Full-HD-Bildschirm. Aber wenn wir mal davon ausgehen, dass wir sie hier in Full-HD getestet haben, mit wahrscheinlich DLSS Quality oder sowas, dann ist das wahrscheinlich vielleicht gar nicht wieder so weit weg von UHD mit Ultra-Performance, also what gives. Aber dann ist die 5050, so lange Rede, kurzer Sinn, 20% schneller und die 5060 50-60% schneller.
Ja, das ist halt dann wirklich schon ein ganz anderes Leistungsniveau. Ne?
Ja, und das zu einem 50-60 dann ja immer noch zu einem kleineren Preis als die 30-60 aktuell. Also sehe ich keinen Sinn.
Ja, ich denke dann halt auch immer, reden wir irgendwie gerade, wie der Wind weht, oder ich auch, ne, dass man sagt, jetzt sind dann plötzlich die 12 GB nicht mehr so wichtig oder die 8 GB nicht mehr so ein Riesenproblem. Aber gerade wenn ich auf die 50-60 gucke mit 8 GB, dann würde ich doch auch sagen, wenn es um Spiele geht, dann nehme ich, und ich halt wirklich dann auch weiß, dass ich entweder mit extrem aggressiven DLSS-Modi spielen werde, also intern deutlich geringer rendern werde, oder sowieso auf niedriger Auflösung spiele, dann nehme ich am Ende aber doch lieber 50-60% mehr FPS mit und muss dann in den Fällen, wo 8 GB nicht ausreichen, eine Lösung finden, als zu sagen, ich nehme 50% durch die Bank weg mehr FPS nicht mit, damit ich keine Speicherprobleme habe.
Ja, also es wird mit diesen 8 GB zu Speicherproblemen kommen, das ist vorprogrammiert. Ich meine, gerade eben meine Empfehlung, wieder damit in UHD zu spielen, ja, von der Leistung her passt es, der Speicher wird dem immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen, wo man dann plötzlich die Texturen auf Matsch stellen muss, obwohl die Leistung sonst eigentlich passen würde. Diese 8 GB sind weiterhin ein Problem. Ich glaube fast, dass wir aktuell durch diese Speichersituation, dadurch, dass sich alle weiteren Grafikkarten verzögern und auch die Konsolen nicht so genau wissen, was sie da eigentlich machen sollen, dass wir jetzt doch noch mal ein paar Jahre Aufschub haben, bis diese 8 GB wirklich komplett aus dem Raster rausfallen, weil die Entwickler gerade einfach nicht mehr verlangen können, weil sich einfach nichts tut. Also Nvidia und, wenn man so möchte, auch AMD forcieren es halt gerade, dass diese 8 GB Grafikkarten länger leben. Ja. Oder auch die AI, je nachdem, wie man es halt möchte. Aber Das ist nach wie vor problematisch, nur ist es in der Konstellation, würde ich sagen, zu den Preispunkten, die die Grafikkarten halt eben bieten, das kleinere Problem. Ich meine, wir müssen auch noch die 9060 XT erwähnen.
Ich wollte gerade sagen, das war ja so der Hauptkommentar im Inhalt. Ne? Dann kauf doch einfach eine 9060 XT für 400 Euro, knapp unter 400 Euro,
mit 16 Gigabyte.
Ja, sind dann halt 70 Euro mehr. Ne? Also das, dann sind wir wieder in dem, dann gib halt mehr aus, krieg mehr. Ja, aber also dann steht sie für mich auch zu sehr zwischen den Stühlen. Ne? Also dann nimm lieber eine 5060 mit 8 GB für weniger Geld, mit mehr FPS, außer die 8 GB reichen nicht. Oder sag, komm, ich will einfach die nächsten Jahre Ruhe haben. Auch WQHD, kein Thema, weil dann sprechen wir ja auch schon wieder von einem Leistungsvorteil, auch von 60% mit der 9060 XT. Ja, mit der 16 GB dann vielleicht sind es auch 65%. Da hast du halt länger mehr davon. Aber kostet halt auch 70 Euro mehr. Mindestens oder 60 Euro mehr.
Ja.
Ja. Also vielleicht wird es ja kurzfristig viel günstiger. Ich meine, es ist jetzt auch das, ich gucke gerade noch mal rein. Ich glaube, da hatte sich heute nichts geändert. Asus Dual ist zwar die Einstiegsklasse der Einstiegsklassen von Asus, ist aber trotzdem jetzt nicht Garant für das günstigste Custom-Modell am Markt. Es sieht auch so aus, als wäre eine Gigabyte Windforce auch wieder verfügbar. Die heißt ja dann auch noch, da sieht man auch den Zeitsprung schon im Namen. Ja, die heißt Windforce OC12G in Klammern LHR. Das ist ja Light Hash Rate. Du erinnerst dich, als 2021 alle mit Ethereum am Minen waren, gab es ja dann irgendwann die LHR-Varianten, die das nicht mehr konnten oder nur noch sehr langsam konnten. Ja, die gibt es jetzt auch wieder bei 19 Händlern. Gelistet, aber da werden schon mindestens 361 Euro für verlangt. Also hat vielleicht Asus doch langfristig hoffentlich nicht den Bestpreis mit 333 Euro. Aber da kann sich natürlich noch was tun.
Also solange diese Grafikkarte nicht für unter 250 Euro verfügbar ist, auch im aktuellen Markt und mit den ohnehin gestiegenen Preisen, sehe ich da nicht wirklich einen Markt für.
Ja, der Community-Wunsch war ja unter 200 Euro. Aber das sehe ich wiederum auch nicht.
Also ich meine, die Realität ist natürlich, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis in der Region unter 300 Euro immer schlechter wird. Das haben wir jetzt seit ein paar Jahren schon. Also der Sweet-Spot wirklich, was Preis-Leistung angeht, sind halt die 9060 XT und die 5060, wenn man sich mit den 8 GB zufrieden gibt. Und je weiter runter ich gehe, desto schlechter wird mein Preis-Leistungs-Verhältnis. Das war auch schon ohne die 3060-12 so. Also wenn man sich die 5060 zur 5050 anschaut, dann kostet die irgendwie 30 Euro mehr, aber bietet halt deutlich mehr, also prozentual dann halt auch mehr Leistung. Und wenn ich noch weiter runter gehe, dann lande ich irgendwann, ja gut, die 7600 ist jetzt plötzlich mit FSR 4 wieder überhaupt relevant, aber ich meine, es gibt auch noch eine ich glaube, ich kann immer noch eine sondern die RX580, also die Radeon RX580. Mhm. Ich glaube, selbst die kann ich noch kaufen. Und wo dümpelt die aktuell rum? Das werde ich jetzt hier.
Ja, ich gucke es live. Da ist, ja, naja, also kaufen im Sinne von, es gibt eine Listung.
Okay.
aber warte mal, wo ist denn das? Das ist Galaxus, also ein Händler. Da kann ich sie hier von BioStar für 224,39 Euro kaufen.
Okay. Also ich wollte einfach nur, von der wusste ich, dass es sie noch gibt.
Aber ein weißes Design mit schwarzem PCB natürlich,
ja, glaube ich. Aber das ist natürlich komplett lost, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht. Ne? Also je weiter ich da runtergehe, desto absurder wird es. Und deswegen für unter 200 Euro, nee, never ever. Aber vielleicht, ja nee, glaube ich eigentlich auch nicht dran, dass sie auf 250 wiederkommt. Ich glaube, das
ist die günstigste Grafikkarte, die man ab Lager kaufen kann, aktuell laut Geizhals, ist übrigens eine Inno 3D GeForce GT 710, ja. 2 GB DDR3. VGA, DVI und HDMI.
Die kostet bestimmt auch noch.
Ich wollte die Tage noch eine 57 Ti in den 3D-Mark Community Benchmark packen. Die müsste das ja noch können, ne? Kepler hatte ja DirectX 12.
Okay.
Nee, war es Fermi? Ach Gott, ich hatte doch gerade nachgeguckt.
Wie teuer ist denn diese wundervolle 710?
Ja, auf jeden Fall bin ich dann daran gescheitert, das mal so schnell zu machen, weil die nur zwei DVI-Anschlüsse hatte und ich auf die Schnelle weder einen Monitor damit noch einen Adapter gefunden habe. Also, ja. Gut, also 3060, 12 GB.
Die 710, ich bin interessiert.
Ja.
Wie teuer ist sie?
Ja, vor allem die DDR3-Variante, da gab es doch auch eine mit, ich gucke mal. Ja, hier ist sie. Da gab es mit GDDR5. Da musst du aber auch schon 57 Euro zahlen.
57 Euro, okay. Ja.
Ja. Na gut, Monitor geht dann auch mit an, ne? Also, ja, okay. Bleiben wir noch kurz bei Grafikkarten. Es gibt mal wieder Gerüchte, dass die gerade noch so umworbene RX 9000 Generation, die ja aktuell preislich wirklich noch ganz gut dasteht.
Ja, alle drei sogar, ne?
Ja, also genau. 9070 XT steht gut da, 9070, RX 9060 XT und RX 9060. Aber nicht die 9070 Gre.
Ja, ich habe jetzt gerade alle drei gesagt, aber ich habe natürlich schon wieder bewusst die 8 GB-Variante, ja, ne? Und dann die.
Die Gre hatte ja in den USA, als sie jetzt weltweit auf den Markt gekommen ist, wir erinnern uns, den gleichen US-Dollar vor Steuer UVP wie die 9070.
Ja.
Was ja komisch ist. Und da konnte man sich das noch so ein bisschen schön rechnen und sagen, naja, aber in den USA liegt ja auch die 9070 viel höher am Markt. Das heißt, dann wird sie trotzdem günstiger werden und in Deutschland dann vielleicht auch. Und jetzt sieht man ein paar Wochen später, sie kostet im Handel genauso viel wie die 9070. Und da haben wir neulich ja schon gesagt, wenn das so kommt, dann deutet das möglicherweise darauf hin, dass die anderen alle teurer werden. Und jetzt gibt es die Gerüchte in dem chinesischen Board-Channel Branchenforum, wo sich auch ganz viele Mitarbeiter von taiwanischen und chinesischen IT-Unternehmen austauschen. Da heißt es aus mehreren Quellen, AMD hätte jetzt die Abnehmer der GPU-Speicherkombination darüber in Kenntnis gesetzt, dass es da in naher Zukunft 10% teurer werden wird. Und das passt, finde ich, dann sehr gut ins Bild. Dann wird hoffentlich die Gre nicht teurer werden, aber mit weniger Speicher und weniger Leistung dann wirklich den Preispunkt der 9070 hoffentlich halten. Und die 9070 wird mehr kosten und die XT auch und die kleineren Karten auch.
Mama mia.
Ja.
Ja.
Wird halt so, ja, also das Punkt.
Ja, also,
oder hast du noch einen Hot-Take, Fabian?
Nee. Also ich meine, man weiß halt auch nicht, wann das dann durchgereicht wird. Es soll jetzt halt so sein, dass das AMD ab Juli, also ab heute, für diese Bande
aus... Oh Gott, es ist schon zu spät.
GPU und VRAM, also es läuft ja immer so, dass der Speicher von den GPU-Herstellern in Masse gekauft wird und dann im Paket mit den Grafikchips... mit den passenden Grafikchips, also die passende VRAM-Ausstattung dazu, an die Boardpartner weiterverkauft wird, damit die Grafikkarten produzieren.
Und nicht jeder einzeln verhandeln muss, egal wie groß oder klein er ist. Weil am Ende macht ja auch dann Nvidia oder AMD geben ja wieder die Preispunkte vor. Und das wird ja irgendwann dann auch zusammenfallen, wenn man sagt, ja, das Ding hat einen UVP von 5,99, da musst du irgendwie mit auskommen. Und dann kommt Manli um die Ecke und sagt, ja, wir mussten aber gerade unseren Longtime-Agreement aktualisieren oder wir haben gar keins mehr gekriegt und der Speicher kostet jetzt mehr als die UVP, die bei euch draufsteht. Ne? Also, ja, okay, so. Und da, ach so, ganz kurz, und da gab es ja letztes Jahr Gerüchte oder Anfang dieses Jahres, dass Nvidia das doch aufweicht, aber da hat man nie wieder was von gehört. Also es wirkt ja auch komplett absurd, dass sie in so einer aktuellen Situation, wo das mit dem Speicher komplett eskaliert, dann sagen, na, jetzt macht das bitte jeder alleine.
Das würde nur dann Sinn ergeben, wenn sie GeForce abwickeln wollen, ja.
Ja, okay, zurück zu dir.
genau, und AMD soll diese Bundlepreise um 10%, vor ein paar Tagen hieß es mal noch 15% erhöhen. So, das heißt aber jetzt ja erstmal, dass jetzt im Einkauf die Boardpartner für neue GPU-VRAM-Bündel 10-15% mehr bezahlen. Das, was sie schon auf Lager haben, das ist ja schon durch. Das, was schon produziert ist, was schon auf dem Schiff ist, was schon bei den Distributoren ist oder im Einzelhandel.
Wir könnten gleich noch was. Das ist ja, wir nehmen auf am Mittwochmittag um Punkt 12 Uhr. Weißt du, was jetzt in dem Moment in Deutschland passiert?
Oh je, ich habe Angst.
Die Tankstellen dürfen alle ihre Preise anpassen, nach oben. Und der Tankrabatt ist doch heute abgelaufen. Weil das passt ja so schön zum Thema, ne? Du sagst jetzt, die Lagerware ist ja noch günstig. Und das hat zuletzt aber auch eher funktioniert, ne? Dass man ja auch gesehen hat, zum Beispiel bei der Sapphire, dieser Phantom Link Edition, die war viel teurer als die Nitro Plus, die es schon gab. Und hat Sapphire ja auch gesagt, ja, die haben wir halt gerade leider erst produziert. Der Rest ist ja vom Handel schon eingekauft. Also ich hoffe auch, dass es einen dämpfenden Effekt haben wird und nicht gesagt wird, jetzt ist teurer, was wir neu kaufen. Also es ist auch alles teurer, was wir schon haben.
Meinst du,
aber so wird es ja
Bundesregierung,
in diesen Minuten in Deutschland sein.
Meinst du, die Bundesregierung sollte eine Grafikkartenpreisbremse einführen und Nvidia und AMD dabei subventionieren, die GPU-Preise niedrig zu halten?
Nein, sollten sie nicht, okay. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass ich hoffe, dass es so sein wird, wie du es gerade postuliert hast, ja, dass selbst wenn AMD ab heute 10-15% mehr verlangt,
die Händler also, jetzt nee, also, ihre als ich diese Zeilen geschrieben machen. Habe, auch im Artikel, dachte ich eigentlich auch, bin ich eigentlich total naiv, dass ich das jetzt so schreibe. Aber ja. Bei Grafikkarten.
Weil bei den Tankstellen ist es doch wohl so, dass die Preise sind doch zuletzt schon gestiegen, um alle, wir tanken nochmal alles voll, was wir besitzen, Fahrer abzukassieren und ab heute dann nochmal 17% mehr zu verlangen. Aber so viel sei verraten, mir ist es halt völlig wurscht. Erstens fahren wir kaum Auto und zweitens, wenn dann nicht flüssig Treibstoff. Insofern, mir fiel es nur gerade ein und weil es gerade 12 Uhr geschlagen hat. Ja. So, also ja, Grafikkarten von AMD werden, warten wir es ab. Ne? Vielleicht ist ja auch wieder nichts dran. Vielleicht subventioniert AMD den Speicher ja auch.
Na, das glaube ich nicht.
Ich meine, sie haben aktuell preislich halt wirklich einen Pfund in der Hand. Ne? Also es ist schon attraktiv im Vergleich zu dem, was
definitiv, Nvidia bietet. Ja.
Aber es ist halt nicht Nvidia. Und jetzt seid ihr alle super informiert und sowieso total AMD fixiert, mit einem großen Anteil der Community, deutlich stärker als das weltweit der Fall ist, laut Steam Survey und denke auch in anderen Ländern auf anderen Tech-Plattformen. Aber ja, es ist halt so, dass es einfach schlägt, Nvidia RTX zu sein. Ja, schauen wir mal.
Also ich meine, wenn man sich das aktuelle Preisgefüge anschaut, dann ist es halt eigentlich 9070 und 9070 XT und auch die 9060 XT, die sind eigentlich so attraktiv bepreist, dass es keinen Sinn gibt, das jeweilige Nvidia Pendor zu kaufen, es sei denn, man sagt, ja, hier Path Tracing ist mein Leben.
Ja.
Also, dass da irgendwas noch passieren muss, also aktuell ist es schon ein bisschen seltsam, ja.
Gut, nächstes Thema. GTA 6, Fabian. Soll noch dieses Jahr erscheinen, 19. November. Und kann jetzt seit letzter Woche vorbestellt werden.
Hast du es schon? Wie oft hast du es
vorbestellt? Rollst du mit den Augen?
Ja. Hast du schon zwei oder dreimal vorbestellt?
Ich habe es noch gar nicht vorbestellt, aber ich hoffe natürlich, dass ganz viele von
was,
euch
ausverkauft
über unsere Affiliate-Links, die wir einfach als Anzeige auch mal ganz dreckig mitgenommen haben, das vorbestellt haben. Also man kann es jetzt vorbestellen auf den Plattformen der Konsolen, die es ja dann auch bekommen werden erstmal, nämlich im Microsoft Xbox und im Sony PlayStation Store. Dann kriegt man das rein digital und man kann es ja aber auch im freien Handel vorbestellen als
dann kriegt man das rein digital.
Box-Version. Ja, dann gibt es halt eine schöne Box ohne Disk drin, weil es gibt nur einen Code. Und das Verrückte ist, es gibt ja die Standardversion und die Ultimate Edition. Man kann aber als Box nur die Standardversion verkaufen, weil es ihnen dann wahrscheinlich schon zu teuer war, dann noch ein anderes Cover zu designen für die Ultimate, also zu drucken. Designed ist es ja für die digitale Version. Für Läden zwei Versionen auf den Markt zu bringen, wollten sie dann doch nicht. Und in beiden ist keine CD, sodass es dann nur die Standardversion vorbestellbar gibt. Und dann kann man für 20 Euro, also die kostet ja 79,99 und die Ultimate Edition kostet 99,99. Man kann sich dann für 20 Euro, wenn man die Disk-Version ohne Disk in der Standardversion gekauft und dann per Code im Online-Store bei Xbox oder PlayStation aktiviert hat, dann kann man sich für 20 Euro Aufpreis die Ultimate Edition dazu kaufen, hat die dann aber nicht im Regal stehen.
So, man hat ja generell nichts außer einer leeren Hülle im Regal stehen. Ne?
Also. Ja, es geht ja nur um den Schein. Das ist ja sowieso Zeitgeist. Also ja, ist natürlich irgendwie absurd. Ne? Also es gibt noch eine Version fürs Regal, aber die hat keine Disk. Okay, warum auch? Ja, weil man es gerne hätte und weil man vielleicht nicht an Online-Zwang gebunden
naja, ist. Ich meine, man kann es ja benennen, das Kind. Es geht ja einfach nur darum, den Gebrauchtmarkt zu machen, zu umgehen, um die Preise langfristig hochhalten zu können. Also damit bläst Rockstar natürlich in das Horn, dass er auch, ich meine, die PlayStation 5 Pro, die kriege ich ja gar nicht mehr ab Werk mit Laufwerk. Xbox, also Microsoft, gut, das ist relevant in Zukunft, aber auch die sind ja dabei, das Laufwerk rauszukriegen. Am PC haben wir es ja ohnehin schon seit Ewigkeiten nicht mehr. Klar, aber da haben wir auch eine ganz andere Preissituation, was Spiele-Neukäufer angeht. Da haben wir den Preisdruck von vielen verschiedenen Stores, die konkurrieren. Da haben wir die Keyseller. Auf den Konsolen passiert das natürlich nicht. Da habe ich ja das Monopol der entsprechenden PlayStation- bzw. Xbox-Stores. Und wenn ich nur noch das habe und auch nicht mehr auf Gebrauchtpreise ausgehen kann, naja, dann wird es vielleicht auch das letzte Spiel sein, das 80 Euro kostet. Ne? Das
sind genau, die Alternative, jetzt können wir uns doch alle aber super glücklich schätzen, dass das fünffach AAA-Spiel, nee, dieses hochkarätige Spiel, was ab Tag 1 einfach abgehen wird wie Sau, nur 80 bzw. 100 Euro kostet, oder?
Also sie hätten bestimmt die Marktmacht, das für 90 durchzudrücken. Es ist definitiv die hochwertigere Produktion als Mario Kart World. Das kostet 90 Euro. ich frage mich ehrlich gesagt, warum sie das für 80 machen. Ich weiß es nicht.
Also du hättest die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass es teurer wird.
Also was heißt die Hand dafür ins Feuer gelegt? Nee, das nicht. Aber ich wäre davon ausgegangen.
Ja. So, können wir jetzt davon ausgehen, dass das Spiel wirklich am 19. November erscheinen wird?
Ich meine, es wurde ja schon zweimal verschoben und hat damit ja, glaube ich, schon insgesamt dann ein Jahr an Verschiebungen gesammelt, oder nicht?
Ja, ich glaube, es sollte mal Ende 25 kommen.
Ja. Aber
und dann im März, ne, glaube ich.
Erinnerst du dich an Cyberpunk, wie das da am Ende lief mit den zwei Verschiebungen jeweils einen Monat?
Ja, das lief rumpelig.
Ja.
Aber es ist halt auch ein Riesenhit geworden, ne? Aber ja, es lief rumpelig.
Ja, auf der anderen Seite, der 19.
ist ja alles andere verschoben worden, ne? Was hätte auch noch im November erscheinen können?
Und auch im Dezember, ist alles komplett leergefegt und tot. Ich glaube, sie können da nicht mehr weit nach hinten gehen, weil sie das Weihnachtsgeschäft unbedingt mitnehmen müssen. Und der 19. November, der ist schon so spät. Also sie werden das eher unfertig auf den Markt bringen, als es zu verschieben. Glaube ich.
Ach, das ist eine großartige Prognose, aber ich denke es auch. Ich glaube auch. Also, ich meine, ja, selbst ich weiß nicht, ob sie es, wenn sie gesehen hätten, es klappt nicht, ob sie dann den Vorverkauf jetzt nicht gestartet hätten. Auf der anderen Seite war dieses Datum jetzt ja auch noch, das ist ja relativ neu gewesen. Ne? Also, ich denke auch, es war jetzt klar, wie ist das, welche Geschwindigkeit Flugzeug auf der Startbahn beim Abheben, V1, ne? Also jetzt muss halt und das wird auch.
Genau, das ist auch nochmal eine Möglichkeit, Druck zu erzeugen, damit die Arbeitnehmer auch im Crunch-Modus 12 Stunden am Tag, 60 Stunden die Woche arbeiten.
Ja, und auch noch dann 12 Stunden in der Nacht und natürlich.
Es sei denn natürlich, sie versuchen eine Gewerkschaft zu gründen, dann sind sie plötzlich 0 Stunden am Arbeiten.
Ja, gut. Ich glaube auch, es erscheint. Ich hoffe, es wird laufen. Aber machen wir uns nichts vor. Das Universum wird noch mal um Längen größer als das, was wir von Cyberpunk gesehen haben. Ende 20 war es, glaube ich. Ne? Das war doch die schlimmste Zeit aller Zeiten für Wolfgang. RX 6000, RTX 3000 und dann auch noch Cyberpunk. Ja, und das Thema Vorbestellen, genau, warum gibt es das überhaupt? Also natürlich muss man es im Xbox Store grundsätzlich und im PlayStation Store nicht vorbestellen, es sei denn, man möchte am 12. November schon den Preload starten.
Ja, es gibt auch
wieder... Ich meine, da kann man sich ja auch nie sicher sein, dass man dann wirklich schon alles runtergeladen hat und nicht Rockstar noch irgendeinen Fehler gefunden hat am 13. November und den zum 16. November patcht und das leider irgendwie nicht inkrementell hinbekommen hat und man dann am 19. alles nochmal runterlädt. Aber ja, das ist halt der einzige Grund, den ich sehe, warum man, und wir wissen ja noch gar nicht, wie groß das Spiel ist, gibt es keine Infos zu, warum man das bis zum 12. November kauft, auch im stationären Handel, in dieser leeren Hülle, weil es eigentlich dann auch ab bis zum 12. zugestellt werden sollte, damit man auch mit diesen Varianten dann den Preload startet. Aber ansonsten gibt es ja überhaupt keinen Grund. Ja, und man sollte,
ich glaube, unser
Ratschlag, Fabian, wäre doch auch wieder meine Güte, wartet. Ja, okay, also du hast recht, vorbestellt. Aber soweit ich das verstanden habe, gilt es ja auch zumindest noch bis zum 19. Also ihr hättet immer noch die Chance, es am Erscheinungsdatum zu kaufen. Dafür lege ich nicht meine Hand wiederum ins Feuer, aber ich glaube, das war so. Diese Vorbesteller-Boni, die natürlich wieder rein kosmetischer Natur sind, die gibt es, glaube ich, bis inklusive 19. November, was ja das Startdatum wäre. Ja, gut. Also immerhin gibt es einen Preload. Wie effektiv der dann ist, bleibt abzuwarten, weil ich glaube, wir hatten sowas auch schon, dass man was preloadet hat und dann kam der riesen Day-One-Patch und der ist halt, vielleicht weil das Spiel sowas gar nicht unterstützt, weiß der Geier was, das Patch-System noch nicht fertig war, musste man dann alles trotzdem nochmal runterladen. Reden wir über ein Spiel, was nächste Woche erscheint, Fabian, und da hast du gute Erinnerungen dran an das Original, Assassin's Creed Black Flag, da kommt nächste Woche Resynced.
Jawohl.
Komplettes, ja, ist ja mehr als ein Remake. Also es ist grafisch komplett auf die aktuelle Anvil Engine gehoben, aber sie haben die Story auch nochmal erweitert.
Ja, also auch an verschiedenen Stellen. Also es gibt neue Missionen hinten raus, die quasi bisher offene Handlungs
Genau, es gibt,
Fäden
glaube ich, mehrere neue
zusammenknüpfen nochmal.
Enden.
Es gibt zwischendurch ein paar neue Missionen hier und da. Gameplay ist überarbeitet. Es gibt anscheinend ganz neue Locations, beziehungsweise viele Locations wurden auch einfach redesigned. Und es, also genau, also es ist im Endeffekt die höchste Stufe, die so ein Remake haben kann. Es ist ein eigentlich komplett neues Spiel, das einfach zufällig die gleiche Geschichte erzählt.
Und du hast den ersten Teil oder das Original gespielt und würdest aber jetzt auch aus deiner Perspektive sagen, ja, doch, da habe ich Lust drauf. Das klingt so, als könnte man sich das jetzt 13 Jahre später nochmal antun.
Ja.
Weil es eben dann auch nicht eins zu eins, also weil dann nicht jede Minute, die ich spiele, letztendlich nur ein Déjà-vu ist.
Ja, also ich meine, auf der einen Seite ist natürlich schwierig, da eine Gratwanderung draus zu machen, weil natürlich für viele Leute, die das gespielt haben, diese Nostalgie auch ein treibender Faktor sein kann. Das heißt, wenn ich dieses Spiel jetzt so sehr remake, dass ich es
Dann stören die
eigentlich.
Neuigkeiten, meinst du?
Bitte?
Dann können die Neuigkeiten sogar stören.
Ja, potenziell. Aber ich glaube, das, was da bisher gezeigt wurde, das deutet nicht darauf hin, dass dem so wäre. Also es sieht tatsächlich so aus. Ich bin ja selber überrascht. Ich suche immer noch das Haar in der Suppe. Aber auch wenn man sich generell so die Stimmung anschaut, der Spielerschaft des Internets, dann freuen sich alle auf dieses Spiel und sind angetan von dem, was Ubisoft bisher preisgegeben hat, geteilt hat, gezeigt hat. Es gibt ja auch schon viele Influencer, Content Creator, schlag mich tot, die das gespielt haben in den letzten Wochen und Monaten. Die sind soweit auch alle angetan und die Reaktionen darauf fallen positiv aus. Also es sieht
Ja, aber ist
beinahe
nicht
so aus, als
Preis
hätten
eine
wir.
Diskussion? Ist nicht der Preis eine Diskussion?
Dazu kann ich noch was sagen, klar. Das habe ich nämlich schon in den Kommentaren. Aber
Ja, genau. Also da habe ich es nämlich gesehen.
ja.
Und Stichwort gesehen, ich war ja gestern, da habe ich auch auf Instagram ein kleines Foto gepostet und auch im Kommentarthread dazu. Ich war ja auf einer Veranstaltung von Ubisoft zum Spiel in Berlin. Da wäre eigentlich Wolfgang gegangen, aber der weiß ich auch nicht, der hat irgendwie sowas wie Urlaub dieser Tage und hat behauptet, das stünde ihm zu. Nein, natürlich stand es ihm zu. Deswegen bin ich dann da hingegangen und war ja in wo war das, welcher Bezirk? Ich überlege gerade, war das in Kreuzberg? Also in so einem schönen Loft, ne, so einer Event-Location, und das hatten sie wirklich nett eingerichtet mit Strandgut und Dschungel-Accessoires. Und ja, das sieht schon gut aus, und ich finde auch die Geschichte, die sich, also, ne, also die Motivation dahinter, es kommt gut rüber, dass sie es eben nicht nur einfach, weil das damals so beliebt war und jetzt machen wir hier was dreckig hingerotzt, ne? Das steckt schon mehr hinter. Und ja, aber du wolltest noch was zum Preis sagen. Nee, du wolltest davor noch was anderes sagen.
Ja, aber das habe ich jetzt schon wieder längst den Faden verloren. Genau, also
Okay,
zur Optik
dafür
des
bin ich ja
Ganzen. Ich
hier.
meine, ich erinnere mich noch an Assassin's Creed Shadows. Das ist ja, oh Gott, war das 5, doch, 5, war das 24 noch? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist schon länger her. Es war März
Ja,
25.
das. Im Benchmark-Parcours ist das, glaube ich, schon länger. Also es könnte, ja,
Ja,
so 24
aber
gewesen.
das habe ich ja versucht zu spielen und habe dann festgestellt, naja, es ist eigentlich eine Tech-Demo mit inhaltlich leerer Hülle, weil es einfach keine Story oder Charaktere gibt, die das irgendwie in irgendeiner Art und Weise tragen können. Aber ich fand damals schon die Engine fantastisch. Also die Grafik des Ganzen ist wundervoll. Und jetzt einfach ein Spiel zu haben, das diese Engine ausfüllt, inhaltlich,
Ja, in der
atmosphärisch,
Karibik.
ich freue mich sehr drauf, denn das Gute ist ja, wir wissen ja, dass das funktioniert. Also diese Geschichte, die da erzählt werden und die Motive, die da behandelt werden, beackert werden und die Spielwelt, die das Ganze hergibt, da wissen wir ja, das funktioniert vom ursprünglichen Spiel. Und ich glaube
Ja, und
nicht, dass
ich.
Ubisoft das jetzt.
Ja, also hier Disclosure, ne? Ich darf jetzt hier noch nicht zu viel verraten, aber also man durfte jetzt gestern auch nichts abfilmen und so weiter und so fort, aber es ist, ja, das funktioniert total. Also schon der Anfang, das sieht toll aus, ja? Und man ist da wirklich, man ist dann da auf dieser Welt, und ich habe es doch nur auf der PS5 Pro gesehen, Fabian. Ja, also da kannst du ja vorstellen, was da auf dem PC noch.
Oh.
Ja, so zum Preis. Da ging es so ein bisschen, das ist der einzige Gegenwind, oder?
Ich würde sagen, es ist sehr günstig. Also es kostet 60 Euro. Damit ist es günstiger als GTA 6 und zwar direkt um
Ja.
20 Euro und damit ist es sehr
Und es
günstig.
spielt in 1715. Allein das schon.
Na, also es gibt halt diese Debatte, ja, es ist ja nur ein Remake.
Ein Update,
Was ich ein bisschen hanebüchen finde, weil so ein Remake Also das heißt nur, es ist ein komplett neu entwickeltes Spiel. Ja, es hat die gleiche Story wie ein älteres Spiel, aber es ist trotzdem ein komplett neu entwickeltes Spiel.
Ja, das ist wie wenn du, also ich meine, alle 5 Jahre gibt es neue Spider-Man-Filme. Oder? Das wäre ja wie, wenn man da sagt, ja, aber ich habe doch das jetzt, ich habe den doch vor 5 Jahren gesehen, ja, also ich meine, jetzt zahle ich wirklich nur noch 3 Euro für die Kinokarte.
Es ist günstig mit 60 Euro, sie hätten da auch problemlos 70 oder 80 Euro verlangen können und dann zu sagen, ja, aber ich will doch bitte einen Rabatt, weil ich das Original besitze. Man muss sich doch bewusst machen, dass Assassin's Creed 4, das Originalspiel, das ist ja im Endeffekt nur ein Asset-Flip basierend auf Assassin's Creed 3, wenn man es mal ganz plakativ formulieren möchte. Das ist dafür bekannt, dass es eine notorisch niedrige Entwicklungszeit hatte. Das waren nur 1,5 Jahre in etwa, von denen es wirklich nur 10 Jahre Full Production waren. Also extrem günstig produziert.
10 Monate.
10 Monate, genau, habe ich 10 Jahre gesagt, um Gottes Willen. Dann wären wir ja fast bei Star Citizen oder so. Wobei, nee, das würde ja in den Das war 2012 bis 2013.
So, jetzt hast du aber alle gegen dich aufgebracht.
Das war 2012 bis 2013. 10 Monate, das Lohnniveau von damals, ne? Wenn wir das jetzt inflationsbereinigen, das Spiel, den Preis von damals, dann sind wir eh schon bei über 80 Euro. Und wenn wir uns jetzt aber bewusst machen, dass dieses Remake bei, was auch wieder ein absurder Punkt für sich ist, bei 15 Ubisoft-Studios in Entwicklung war, 4 Jahre lang, von 22 bis 26, zum aktuellen Lohnniveau, das ist schon Post-Covid-Lohnniveau, dann ist es eigentlich absurd, wie sie das für 60 Euro anbieten. Also ich verstehe die Kalkulation nicht. Sie machen, also ich weiß nicht, wie viele davon loswerden müssen, damit sie keine Miese machen. Es ist unschlagbar günstig. Und
so.
Ja, nee, also ich meine das vollkommen ernst.
Ich finde das auch, also ich gehe da mit dir mit. Ich meine, ich würde jetzt nicht feiern, dass es, aber ich finde das angemessen.
Ja, und, mindestens. Ne? Also, und ich meine, was wollen wir denn? Wir sind doch auf dem PC, wir wollen doch alle aufwendig produzierte Premium, ja, ich verwende den Begriff jetzt, es ist halt in der Branche so, Premium-Titel, also Vollpreistitel, die keinen nachgelagerten Kosten mehr haben. Das ist ja hier der Fall, weil diese ganzen Mikrotransaktions-DLC-Geschichten, außer das Add-on, die es damals gab, die sind hier ja schon integriert. Also da, gut, vielleicht bringen sie nochmal ein DLC oder ein Add-on, wer weiß. Aber das ist ja ein absolut vollwertiges, integriertes Spiel, das aufwendig produziert ist, nach aktuellen Grafikstandards. Ne? Was wollen wir denn mehr? Das ist doch das Paradebeispiel für die Art Singleplayer-Spiel, die wir eigentlich auf dem PC haben möchten.
Und so, und jetzt hoffen wir, dass es da noch abliefert, ne? Dass es nicht eine technische Katastrophe ist, auf keiner der Plattformen, aber auch nicht auf dem PC. Und ja, ich denke dann auch, dann passt es und dann kriegt man genau das eben. Ja, dann kann man sich halt, davon kann man sich halt keine 1000 Spiele im Jahr kaufen. Aber die 1000 Spiele kann man sich halt alle auf sein Smartphone laden. Die sind nämlich alle kostenlos und machen einen verrückt mit der ganzen Werbung und den Pay-to-Win-Charakteristiken und so weiter und so fort. Also ja, ich sehe das wie du. Wir gucken uns mit euch zusammen den Titel an. Und zwar nächste Woche. Wolfgang ist da noch im Urlaub. Der hat auch geplant, sich das nochmal im Detail aus technischer Perspektive auf dem PC anzugucken. Aber ist halt noch nicht wieder da. Und trotzdem planen wir mit euch zusammen da einen Community-Benchmark zu machen, einen neuen Setup. Es bietet ja wie alle Assassin's Creed-Titel der letzten Jahre, ich weiß nicht, ob von Anfang an, einen integrierten Benchmark. Und den werden wir dafür nutzen. Und Fabian und ich haben vorhin schon diskutiert, wie machen wir es. Ne? Geben wir wieder UAD, UWQAD, WQAD mit extrem hohen Qualitätssettings vor, mal sagen, okay, ihr seid doch alles Enthusiasten, ihr habt doch alle die Maschinen, so spielt ihr doch. Und dann packen wir aber noch DLSS, FSR und sonst was obendrauf in aktuellen Versionen, weil es halt einfach geht und gut aussieht. Und dann gibt es ein Fallback mit Full HD, niedrigeren Details. Was wünscht ihr euch? Ja, wir können nicht alle Wünsche erfüllen. Ich habe nämlich gesagt, wir können doch auch mal über alle Auflösungen hinweg, gib ihm ein Setting und was weniger Anspruchsvolles setzen. Wo Fabian zu Recht dann sagt, naja, aber warum sollte ich das tun? Also dann nimm doch lieber UHD mit extremen Details und geh bei DLSS halt immer weiter runter. Haben wir nicht geklärt bekommen, sind hier fast im Streit auseinandergegangen, haben den Podcast dann trotzdem an. Der Podcast hat uns dann wieder zur Raison gebracht. Schreibt doch gerne mal in die Kommentare, was ihr da habt, weil ich meine, natürlich können wir euch theoretisch 25 Eingabefelder zur Verfügung stellen. Ja? Und es wird dann halt einfach nur sehr komplex. Die Fehleranfälligkeit nimmt zu und ihr macht es wirklich ganz toll aktuell in Forza Horizon 6, in 3D Mark und in Cinebench. Aber das ist ja immer der Spagat, den wir hier gehen müssen. Ja, wir wollen es euch ermöglichen, in aussagekräftigen, für euch, aber auch für anderen Settings andere Set, für andere Personen das Spiel in Settings zu nutzen. Aber es darf halt auch nicht zu viel werden. Was wünscht ihr euch? Schreibt es in die Kommentare. Fabian, du willst noch was ergänzen?
Nee, also die, ja, ich will die Debatte jetzt nicht wieder komplett aufmachen, aber die Idee gut. Von gib ihm in WQHD bis UHD mit Ultra und was weiß ich, Raytracing-Setting und dann aber zu sagen, in Full-HD machen wir keine RT oder möglichst keines und wenig Upsampling und reduzierte Auflösung und was, also sowieso Einstellungen meine ich, ist halt, dass wir eine Fallback-Auflösung haben für alle, die mit einer ja, Radeon RX B580 teilnehmen möchten.
Ja, oder was natürlich mittlerweile auch wirklich ein Thema ist, halt auf einem Steam Deck. Dieser Gaming-Handhelds.
Ja.
Ja, Steam Deck, ne, ist ein Ubisoft-Titel, den gibt's doch nur auf Connect erstmal, oder? Haben sie das auch für Steam angekündigt?
Ich glaube, das Ding kommt auch auf Steam.
Okay. Ah ja. Ach so, und bei Epic Games Store. Ah, okay.
Da sind sie jetzt, sind sie ja auch zurückgerudert, weil sie gemerkt haben, es tut ihnen nicht gut bei den Verkaufszahlen.
Ah, okay. Oh, da muss ich mich dann nochmal an entsprechender Stelle.
Aber wenn du das auf Steam kaufst,
fürs nächste Thema.
Aber wenn du das auf Steam kaufst, dann ist es, dann hast du den Steam Launcher als Launcher des Ubisoft Launchers, der dann das Spiel launcht.
Ja. Läuft es dann automatisch über Proton auf der Steam Machine? Nein, weil es ja dann doch wieder das Ubisoft Spiel ist.
Das weiß ich nicht.
Ah, Fabian, das werde ich ausprobieren, wenn ich einen Steam Key ergattern kann. Also hier nochmal Hausaufgabe, schreibt doch mal gerne die Kommentare zu diesem Podcast, was ihr euch da vorstellt. Ja? Und wir jonglieren dann mal bis nächste Woche. Es erscheint am 9. Juli, das ist nächste Woche Donnerstag. Da gibt es eine Version, Fabian, können dann alle direkt spielen, das ist absurd.
Ja, es gibt, also wirklich, es gibt halt keine Mikrotransaktionen, soweit ich weiß, es ist kein Games as a Service, es gibt kein Season Pass Modell oder sonst was dergleichen, es gibt keine Vorbesteller-Version mit Early Access oder so einem Gerümpel, es gibt wenn ich für sowas 60 Euro ausgeben, für was denn dann?
Ja. Gut, läuft es auf der Steam Machine, Fabian? Das habe ich mich gefragt.
Ja, du kannst es ja jetzt ausprobieren.
The Geist ist aus der Flasche. Wir haben in der Tat von Valve noch eine Steam Machine geschickt bekommen, die ich auch schon am Montagabend eingerichtet habe. Auf der aus unserem, jetzt muss ich überschlagen, ich glaube von den 580 Steam-Spielen, die der Computer bei Steam-Account gelistet hat, laufen, glaube ich, sind 480 als kompatibel angegeben. Der Count geht zurück bis in die, wann kam Steam raus? 2.3? Irgendwann nach der Jahrtausendwende, oder?
Da war ich zu jung für, das kann ich dir nicht sagen.
Ja. Aber Quark im Schaufenster warst du da auch nicht mehr.
So. Ich habe mir mit 5 dann erstmal das neue Call of Duty gezogen. Haben deine Eltern
nicht direkt für dich einen Steam-Account angelegt. Ich habe hier so viel Themen gerade auf dem Tisch. Ich teste ja auch immer noch AIOs. Ich werde hier fast verrückt, ja, weil jetzt habe ich wieder den Fall. Jetzt habe ich den Parcours nochmal angepasst, um dieses vollautomatisierte Testverfahren noch ein bisschen robuster zu kriegen und kriege mit der einen AIO, und das ist nicht die von Noctua, plötzlich ganz unterschiedliche Temperaturen als noch vor einer Woche. Und ich sitze hier, ich sitze in der Tat, und auch das Testsystem, das ist ja im Homeoffice, im Keller. Ich habe ja absolut konstante Temperaturen, da hat sich auch über die letzten heißen Tage überhaupt nichts getan. Ich habe es jetzt nochmal runtergeschraubt, wieder rauf, einmal das passt alles jetzt. So, zurück zur Steam Machine. Wir werden jetzt auch nicht nochmal den ganzen Urschleim neu machen, weil da wurde schon viel dazu gesagt, und dass sie aktuell viel zu teuer ist für das Gebotene. Daran wird sich jetzt auch nichts dran ändern. Deswegen hatte ich jetzt insbesondere so in die Richtung gedacht, zum Beispiel dann gleich mal so einen neuen Titel darauf laufen zu lassen, und bin dann gestern an dem Gedanken gescheitert. Moment, das ist der Ubisoft-Launcher. Und ich weiß, das kriegt man ja auch alles drauf. Insofern wird das eher dann so in diese Richtung gehen, die ich mir angucke. Ansonsten, Fabian, ja, ich habe jetzt auch das erste Mal den neuen Controller in der Hand.
Hast du schon FSR4 genutzt auf der Steam-Machine?
Da müsste ich nochmal nachfragen. Stimmt ja. Aber ich glaube, steht auch für Tester noch nicht zur Verfügung.
Was?
Ja, das, Nee, das Update gibt es ja noch nicht. Ja. Das haben sie ja gesagt, dass es Testern demnächst zur Verfügung steht. Aber ich glaube, es ist noch nicht raus. Auf jeden Fall der neue Steam-Controller. Also ich habe den alten schon, weil ich habe ja so habe ich kleine Hände. Ich glaube, es geht. Aber ich habe auf jeden Fall keine riesen Pranken. Und diese knubbeligen, also mir hat der nie gefallen. Auch wenn ich die letzten Jahre immer mal genutzt habe, ich fand den grausam in meinen Händen. Das neue Modell finde ich um Längen, für mich, für meine Hände besser. Und ja, der ganze Einrichtungsprozess ist natürlich eine tolle Sache. Ich habe jetzt zu Hause eine Steam Machine, also einen, nicht Windows-Rechner, einen PC mit einer Radeon RX 6700 ist da drin, mit XT mit 12 GB. Das ließ sich natürlich auch alles einrichten. Aber das Out of the Box einfach so rauszuheben und der kleine Würfel, Fabian, das ist schon toll. Ja, und das sage ich jetzt nicht, weil wir jetzt noch eine bekommen haben und ich das dafür unterschrieben habe, dass ich ja gar nichts unterschrieben haben wir, Fabian, oder? Du bist mein Zeuge. Wir haben nur gesagt, ja, danke, gerne, nehmen wir.
Ja, es gab nicht mal mehr ein NDA, für was auch.
Ne? ist ja durch das Thema. Aber ja, also jetzt, wir haben ja schon drüber geredet, schade, dass die Situation, die jetzt aktuell ist, die sie ist, und das ging mir jetzt wirklich die Tage mehrfach wieder durch den Kopf, wenn ich mich mal davor gesetzt habe und sie eingerichtet habe und mal ein Spiel gestartet habe. Und es hat schon was, dieser kleine Würfel. Ja? Und ein 40-Liter-Nachbau in einem MATX, es ist halt kein Vergleich. Nee,
also du kriegst es auch schon auf 15 Liter hin, aber es ist trotzdem
natürlich nicht das Gleiche. Ja, ich krieg es auch in Darncase mit 9 Litern oder so, ne? Schon klar. Ne? Und trotzdem ist es dann alles noch 6-mal so groß oder so. Und natürlich dann trotzdem auch wieder viel offener, weil ich kann da ja auch immer wieder tauschen, was ich will. Ich kann es selber reparieren und so weiter und so fort. Also auch gerne dazu könnt ihr euch nochmal in den Kommentaren äußern.
Ne? Ich habe mich die Tage wirklich gefragt, warum sie da nicht, wenn sie das eh schon für den Preis verkaufen, nicht einfach nochmal 200 Euro draufgeschlagen haben mit einer 9060 XT. Wäre runder. Aber gut, das war es nur Gaben.
Also dann Steam Machine Pro, wann? Noch dieses Jahr? Ja, ich meine, dafür haben sie jetzt ja parallel SteamOS 3.8. Also das pushen sie jetzt ja so ein bisschen, ne? Weil sie, glaubst du, das hätten sie eh vorgehabt? Weil es Sinn ergibt, einerseits zu millionenfach die Steam Machines zu verkaufen und dann aber auch für jeden, der das halt nicht will, weil zu wenig Leistung, weil zu geschlossen als Hardware-Basis, dann parallel eben dann auch noch die Selbstbastler abzuholen und SteamOS auf eine noch größere Basis zu heben? Oder ist das jetzt was, weil sie wissen, sie werden die Steam Machine dieses Jahr nicht in der Breite ausgerollt bekommen, aber sie wollen ja mit der Plattform weiter vorangehen, dass sie das jetzt deswegen so für den Desktop pushen?
Ich würde das vielleicht sogar so formulieren, dass die Steam Machine doch eigentlich nur eine Möglichkeit ist oder eine Strategie ist, um SteamOS beziehungsweise generell Gaming und Linux zu pushen, einfach nur, um sich selbst zu diversifizieren, damit der eigene Store nicht zu 99% von Microsoft abhängig ist.
Also. Hast du noch einen Hot Take am Ende, wo du Microsoft gesagt hast zu Xbox? Ist das jetzt durch? Wie war das? Ich habe das über
Also Microsoft ist weiter damit beschäftigt, Xbox als Marke abzuwickeln.
Aber jetzt haben sie doch Xbox gerade erst groß geschrieben.
Ja. Sonst wuckeln sie mich. Nee, also Microsoft plant nach Gerüchten, die jetzt aber aus verschiedensten Ecken gekrochen kommen und auch soweit übereinstimmend sind, zur nächsten Woche die größte Entlassungswelle, die die Geschichte des Gamings jemals gesehen hat, also zumindest halt in absoluten Zahlen.
Im eigenen Haus, also global, aber betrifft natürlich nur die eigenen Studios.
Ja, wobei das ja inzwischen eine ganze Menge ist. Also man hat ja in den letzten Jahren noch unter Spencer natürlich extrem viel aufgekauft, also natürlich vor allem halt hier ZeniMax mit Bethesda und ID, aber natürlich auch Activision Blizzard King. Die hat man aufgekauft, aber ja auch sehr viele andere kleinere Studios, auch im Indie-Bereich. Und nachdem man die alle aufgekauft hat, möchte man sie jetzt alle schließen. Also fast alle zumindest. Also naja, was heißt, zumindest bei allen wird es Entlassungen geben und geschlossen wird dann auch ein kleines Krüppchen. Es heißt immer mal wieder, ja, wir suchen noch Käufer für diese Studios, aber wenn sich da halt niemand findet und im aktuellen Marktumfeld, dann sollen diese Studios einfach geschlossen werden. Und das soll wohl ein brutaler Kahlschlag werden. Ich mag mir da gar nicht ausmalen, was das für die armen Entwickler bedeutet, die eingekauft wurden, obwohl sie das natürlich niemals in irgendeiner Art und Weise entscheiden konnten, ob Microsoft sie jetzt übernimmt oder nicht und die dann jetzt auf diese Art und Weise vor die Tür gesetzt werden. Ich will jetzt auch nicht raussuchen, wie viel Gewinn Microsoft im letzten Quartal gemacht hat und wie schnurzpiep egal ihnen die Kosten für diese Spieler eigentlich sein könnten. Und
ja, aber das ist ja immer die gleiche,
ja,
der gleiche
und das,
Mist.
Das,
ne? Also
das Argument,
es,
dass
es gibt
man
ja auch Sandisk, Samsung, wie sie alle heißen, lassen ja auch nicht die Consumer-SSDs auf niedrigen Preisniveaus, weil sie das Geld aus den anderen Sparten einfach draufschmeißen könnten.
Dann sagt Microsoft selber, dass sie eigentlich das Ziel haben, im Gaming wieder zu wachsen. Dass es dafür gute Spiele bräuchte und kein Clash of Clans mit Age of Empires Lizenz, wie sie das jetzt auf Steam gelauncht haben vor paar herausgebracht, gelauncht, sagen wir ja nicht, herausgebracht haben vor paar Tagen oder Wochen, da hat Max ja eine News zugeschrieben. Das sollte jedem selbsterklärend sein. Also eine kohärente Strategie sehe ich da nicht. Wenn es nach mir geht, wird da gelogen, was die Balken dass sich die Balken biegen, was die Kommunikation von Microsoft angeht. Und ich sehe wirklich nicht, wie massive Studioschließungen von, es geht ja teilweise um Spiele, die wirklich gut ankamen. Also ich meine, South of Midnight, ja, das wurde in der breiten Masse verrissen als woke in Anführungszeichen, aber Kritiker haben das Spiel sehr gut bewertet. Dann hatten wir dieses Hellblade, also diese Senua, die Spiele von Ninja Theory, die kamen auch super an. Die waren grafisch auch auf der Höhe der Zeit, da hatten wir auch Tests zu, das kam auch bei unserer Community gut an. Ja, das Studio soll geschlossen werden, weil warum auch immer. Also, was soll ich da sonst zu sagen?
Okay, und jetzt haben wir gerade noch euer Feedback zur Steam Machine, habe ich unterschlagen, ne? Weil ich, das war jetzt nur ein Einschub. Fabian, das können wir ja kurz nochmal zurückspringen. Aber vielen Dank, ja, ich sehe es genauso. Also, ich finde es vor allem auch so irre, dass die neue Xbox-Chefin, also ich. Um auch noch meinen, also ich verstehe es einfach nicht. Das Branding haben sie überarbeitet.
Ja, sie haben es groß geschrieben.
Ja, und dann aber dann gab es ja den ganzen Umbau hin zu die nächste Xbox Gaming-PC, die Hände.
Was ja auch nur Framing ist. Also zu sagen, die nächste Xbox wird ein Gaming-PC, ist im Endeffekt gleichbedeutend wie mit, es wird keine nächste Xbox geben.
Ja, das stimmt schon. Das passt ja dann wieder zum Thema. Okay, kommen wir zurück zur Steam Machine Konsole. Die ist ja auch ein Gaming-PC. Ja. Aber mit Linux. Take that, Microsoft. Wie bewertest du die Steam Machine in Schulnoten? Hattest du gefragt. Und da habe ich jetzt, also ich habe selber eine 3 gegeben. Ja, genau. Wir wollten ja noch aufs Community-Feedback eingehen. Und da nehmen wir jetzt noch 2, 3 Fragen. Dann haben wir auch hier dieses Versprechen in der Einleitung dann auch noch eingelöst. Ich hatte es nämlich ganz vergessen, nachdem ich nur über meine eigenen Eindrücke geschrieben habe. Und mit 3 haben auch 30% und damit die meisten von euch abgestimmt. Eine 2 geben 17%, eine 1 2%, eine 4 27%, eine 5 18% und ungenügend 6 7%. Also es ist eher fußlastig, die Umfrage, als kopflastig.
Ich finde es noch relativ ausgewogen sogar.
Ja, ich meine, ich habe auch, also es ist halt, ne, der Preis killt halt. Und ja, auch wenn man den Preis außen vor lässt, ist es halt wirklich leistungsschwach. So, und deswegen bin ich bei der, also ich habe den Preis ja sogar außen vor gelassen und gesagt, okay, eigentlich, ich finde es cool, ne, den kleinen Würfel in meiner Hand, das ist auch super leise, das Ding, es funktioniert out of the box und so weiter und so fort. Ich hätte ihm gerne 2 gegeben, aber auch wenn ich den Preis außen vor lasse, es ist halt schon wirklich leistungsschwach.
Dabei kommt die Frage, den Preis außen vor gelassen,
Ja, bitte. Die zweite Frage, den Preis ausfolgen. Aber stand da drin, bitte den Preis mit berücksichtigen? Nein, stand nicht in der Frage, also habe ich alles richtig gemacht. Da hast du dann noch gefragt, ne, den Preis außen vor, ist die Leistung von Steam grundsätzlich ausreichend? Also hast du dann genau die, ich habe die Benotung mit Schulnoten schon genauso gemacht. Und du hast es dann nochmal rausgelöst.
Und da sagen eben nur 6%, ja, auch wenn sie jetzt, ne, unter 1.000 Euro kosten würde, was weiß ich, zu welchem Preis, die Leistung ist einfach ein Problem, sagen hier 40% sagen, es ist ein großes Problem und 50% sagen, da muss man zumindest irgendwie differenzieren, aber nur 6% würden sagen, die Leistung passt.
Ja, und das sind dann sicherlich die unter euch, die genau wüssten, was sie da für Spiele drauf spielen, weil sie die möglicherweise gerade schon auf ihrem SteamOS Selbstbau im Wohnzimmer spielen und wissen, das sind alles Titel, die nicht viel Leistung brauchen. Ne? Also das gibt es auch, aber die meisten von euch gucken vielleicht auch voraus und sagen sich, hey Mensch, ich würde doch vielleicht in 5 Jahren gerne das neue Assassin's Creed Black Flag Resynced spielen. Weiß ich aber nicht, ob das noch so gut möglich ist. Mit den Anforderungen, die es heute schon hat. Ja, und dann lassen wir uns das doch noch hier als letzte Frage, weil die anderen waren ja auch schon teilweise eingebettet in den News zur Steam Machine über die letzten Wochen. Welche Spielekonsole liefert zum gegenwärtigen Preis für dich das beste Gesamtpaket?
Das Problem, wenn ich solche Fragen stelle, manchmal versuche ich sie zu stellen von wegen für einen Freund oder ne, bei objektiver Betrachtung von ganz außen. Denn das Problem ist immer, wenn ich da das für dich das beste Gesamtpaket reingebe, dann haben wir so ein 50-90-Phänomen in unserer Community. Das ist dann in der Regel das teuerste Produkt, was zum gewirkigen Preis das beste Gesamtpaket ist.
Ich besitze selber keine PlayStation. Was habe ich gewählt? Frage ich dich. Was glaubst du?
Die Switch OLED. Die Switch 2.
Nee, die PlayStation 5.
Ah, okay, gut.
Ja, weil ich habe dann in der Tat natürlich den Gedankengang gehabt mit Preis, ne? Und natürlich kann die PlayStation 5 Pro, die ist halt echt nochmal ein ganz anderes Niveau. Und die wird jetzt ja auch in Assassin's Creed wieder etwas obendrauf legen, was die Grafikqualität anbelangt. Aber habe dann gesagt, nee. Ja, ich habe ja auch weiterhin nur einen 48-Zoll-Fernseher, ne? Und sitze sehr weit weg. Wäre es mir nicht wert, die x100 € dann noch oben drauf zu legen. Aber die PlayStation 5 Pro, du sagst es schon, du hast es angedeutet, hat mit 28% der Stimmen gewonnen.
Ja. Genau. Ja. Ich wollte gerade noch einmerken, die hat ja gar nicht mehr Qualität, sondern kann einfach nur den Quality-Modus mit 60 statt 30 FPS darstellen. Ja. Aber nein, die hat ja einen eigenen Quality-Modus und der hat dann ja eine höhere Renderauflösung und nochmal mehr Raytracing oder sowas. Ja, genau. Also, stimmt schon.
Ja, und sie hat doch das modernere, bessere Upscaling.
Das stimmt, genau. Das ist das große Paket. Genau, also deswegen habe ich, ich habe eine PlayStation 5, ja. Deswegen habe ich jetzt für mich da die 5 Pro angeklickt, denn die Xbox ergibt absolut keinen Sinn. Ich habe überlegt, ob ich die Switch 2 anklicken soll, denn die haben wir noch nicht. Wir sind noch bei der Switch OLED. Aber ja, da fehlen mir immer noch die Spiele. Aber das, glaube ich, vielleicht ändert sich das im Herbst mal.
Ja, aber Mario Kart World für 90 € soll doch richtig gut sein.
Und das Bundle, ich hatte interessanterweise mal geschaut, jetzt machen wir hier wieder komplette Anekdote, aber damals, war das letztes Jahr auf der Gamescom, da haben wir ja bei Nintendo gesessen, wir zu zweit, und haben dieses komische Kirby-Spiel da gespielt,
erinnerst du dich? Ja, was wir dann gerockt haben.
Wo wir alle abgezogen haben danach in der Teamstation. Ja. Und da hatte ich ja den lieben Nintendo-Herrn gefragt, wie sieht das eigentlich aus mit dem Mario Kart World Bundle? Denn wenn ihr das jetzt tatsächlich vom Markt nehmt im Herbst, dann ist das ja im Endeffekt eine Preiserhöhung für die Konsole.
Preiserhöhung fürs Spiel, ja. Oder für die Konsole, ja. Und wie auch man es auch nimmt.
Genau, und da hatte der gemeint, ja, das ist dann halt so, aber das Bundle gibt's immer noch. Also zwar nicht direkt von Nintendo, aber ich hatte mal einen Preisvergleich geschaut vor ein paar Tagen und das gibt's immer noch.
Ja, das hatte ich die Tage auch mal gesehen und musste mich dann da auch an deine Frage zu Gamescom dran erinnern. Insofern schön, dass du diese Anekdote zum Ende dieser Episode noch mal auf den Tisch gebracht hast. Ja, Fabian, das soll es gewesen sein für heute. Gab eine ganze Menge Themen. Ich freue mich darauf, das jetzt alles noch zusammen zu dingsen. Wobei, viel schneiden tun wir ja nicht mehr. Ne? Wenn dann alles im Kasten ist, dann sieht gut aus. Zumindest auf der Backup-Aufnahme hier sehe ich das, was in der Cloud sieht man es ja immer später. Ne? Aber,
ja, toll, toll, toll. Hier waren x unzählige Tab-Wechsel mit drin. Ich musste 2 eingehende Anrufe abwürgen, die auch am Mac ankamen. Also mal schauen, ob die Aufnahme das überlebt hat.
Ach Gott, wenn sie es getan hat, dann werde ich mich heute auf jeden Fall danach noch mal dem IO-Testsystem widmen. Ich kann halt einfach wieder nachvollziehen, warum es dann teilweise auch diese Resultate gibt, die es ja neulich auch, als die Noctua-Tests überall online gegangen sind, gegeben hat, wo man denkt, das kann doch gar nicht sein. Ja, es ist einfach ein Irrsinn, was da passieren kann und bis man das nachvollzogen hat. Aber man muss es halt leider auch nachvollziehen und verstanden haben, bevor man Ergebnisse raushaut. Und deswegen dauert es dann bei uns manchmal ein bisschen länger. Erstens sind wir alle langsam und zweitens, genau deswegen machen wir das ja hier seit 27 Jahren. Ich will nicht was raushauen, wo ich sage, der Wert ist der. Verstehe ich jetzt zwar nicht, aber sieht ja dann am Ende auch noch gut aus. Freut sich der Hersteller, machen wir so. Ja, und dann wird ja zum Glück in der Community auch kein Mensch nachfragen, weil Kommentare haben wir ja nicht und dann ist doch alles bestens gelaufen. Nee, und glaubt mir, es kotzt mich an. Ich sitze hier natürlich nicht den vollen Tag, weil ich habe so viel zu tun und andere Themen. Und probiere mir aber die Tage immer mal wieder dann doch stundenweise nur für dieses Thema zu blocken, damit es endlich mal durch ist, weil jedes Thema, was nicht durch ist, hängt einem am Hacken und macht es vorankommen nicht einfacher. Also das werde ich heute noch tun und dann werde ich mich aber auch nochmal der Steam Machine widmen und probiere mal rauszufinden, wie das hier ist, wenn ich jetzt schreibt es einfach in die Kommentare. Ihr wisst es ja wahrscheinlich viel besser als ich, wie es ist, wenn ich über den UI-Launcher dann... Ja. Fabian, bleib gesund.
Ja.
Genieß die Tage in der alten Heimat.
Du auch. Also gesund bleiben. Um Pflanzen. Wobei, du bist ja auch in deiner Heimat, wenn man so will. Ne?
Ja. Ja, es ist aber auch ja meine alte Heimat. und wir sprechen uns nächste Woche wieder.
Ciao. Tschüss. Ciao.